Also erstmal würde ich das gar nicht trennen voneinander. Ich finde, wenn man clever formal trainiert, hat es immer was mit Beziehung zu tun und wie man zueinander steht und wie man dieses Werkzeug dementsprechend sinnvoll einsetzt. Also dieses Ausklinken durch Eröffnung eines Kontextes, wo eine Stimmungsänderung stattfindet und wo ich den Hund auffangen kann und ihm etwas zu tun geben kann, was er gut kann, wo er sich wieder gut fühlen kann und wo er sich regulieren kann, das kann ein unglaublich wertvolles Mittel sein und ein ganz tolles Werkzeug für die Beziehung.
Und schön, dass ihr dabei seid bei dieser neuen Folge von Soziopositiv, dem Hunde-Podcast von Kynologisch. Ich bin die Sonja und ich mache gerade meine Ausbildung zur Hundetrainerin bei Kynologisch und ein Teil davon sind Praxisseminare am Wochenende. Und eins davon, was mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, war das Seminar Übungsaufbau mit Charlie Arzberger und ihrer Partnerin Nina Jassmann. Und ich glaube, es ist mir so sehr in Erinnerung geblieben, weil ich das Thema einfach krass unterschätzt habe. So, ich weiß ja wohl schon, wie man einem Hund einen Sitz und einen Platz und Bleib und ein paar Tricks beibringt, so nach dem Motto. Aber Leute, ich kann euch sagen, es ist richtig faszinierend und ziemlich komplex.
Und jetzt geht's in die Details. Und zwar treffen wir uns im Themenbereich Übungsaufbau 1 und 2. Könnte eskalieren in diesem Thema. Es geht in diesen zwei Wochenenden um Trainingstechniken, um sogenannte Trainingskriterien, um den Aufbau von Signalen, um Marke und Belohnungen, ganz viel um Timing und um das Erstellen von Trainingsplänen. Ich nenne das immer gerne Handwerk meets Beziehung. Wenn Hunde auf Beziehungsebene Themen aufmachen, sollte man das im besten Fall auf Beziehungsebene klären. Aber Formalismus kann eine unglaubliche Bereicherung sein. Dabei verfolge ich einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Ich gucke gerne, wer seid ihr? Wer sind eure Hunde? Wie ist eure Beziehungsdynamik? Oh Gott, mein Gehirn explodiert. Wie gesagt, das ist ein Bereich, der unglaublich unterschätzt wird. Ich finde, da kann man wahnsinnig viel mitmachen.
Das war Charlie, als sie das Übungsaufbauseminar bei einem Kennenlernen vorgestellt hat. Aber Charlie ist nicht nur Dozentin, sondern auch Hundetrainerin und Verhaltensberaterin und auch noch Filmtiertrainerin. Sie ist also super breit aufgestellt von, im wahrsten Sinne des Wortes, filmreifem Formalismus bis hin zur Arbeit mit schwierigen Hunden. Umso mehr freue ich mich, dass Charlie hier jetzt mit mir im digitalen Podcast-Studio sitzt und ich sie alles fragen kann über ihre Arbeit beim Film, wie sie ihre Hunde darauf vorbereitet und warum Formalismus so viel mehr ist als Kommandos und Kekse. Und falls ihr euch jetzt fragt, was dieser Formalismus überhaupt sein soll, es geht dabei mal ganz kurz gefasst um die Konditionierung von Signalen, also meistens über positive Verstärkung. Aber dazu erzählen wir später auch nochmal mehr. Und damit ganz herzlich willkommen im Podcast, liebe Charlie. Schön, dass du da bist.
Hallo Sonja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Großartig. Charlie, du bist ja schon bei super vielen Filmsets dabei gewesen und hast da als Filmtiertrainerin mitgearbeitet. Worauf bist du in deiner Arbeit besonders stolz?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich teile die Antwort mal ein in zwei Teile. Und zwar erstmal so allgemein, auch wenn das ein kleines bisschen pathetisch klingt vielleicht, bin ich immer super stolz, wenn man so gemeinsam was geschafft hat auf die Tiere. Also ich arbeite ja nicht nur mit Hunden, sondern auch mit anderen Tieren. Mhm. Und dieses Teamwork, was dabei so entsteht und irgendwie berührt mich immer ganz, ganz dolle, vor allen Dingen, wenn ich mit Tieren arbeite, die ich noch nicht so gut kenne, aber auch mit Tieren, die ich gut kenne, dieses entgegengebrachte Vertrauen, weil man wirklich zum Teil in sehr herausfordernde Situationen geschmissen wird und schnell Lösungen finden muss und sich dann da aufeinander abzustimmen und sich einfach zu vertrauen und gemeinsam durch so anspruchsvolle Situationen zu gehen, dass da bin ich jedes Mal ganz besonders stolz, also sowohl irgendwie auf das Teamwork als auch auf das Tier und die Tiere. Mhm. Das war jetzt eher so das Allgemeine und ganz persönlich, das kann ich irgendwie auch gar nicht von der Hand weisen, es ist natürlich immer cool, wenn man Teil von größeren Produktionen ist. Mhm. Also ich hatte jetzt, oh Gott, vorletztes Jahr, hatte ich das Glück und die große Ehre, Teil der Produktion, die Tribute von Panem gewesen zu sein. Mhm. Das war auch eine relativ kurzfristige Sache, weil eine Freundin von mir, eine gute Freundin, die Marion von der Filmhundagentur, die hat den Job schon relativ lange, also hatte schon lange den Zuschlag bekommen und war dann aber kurzfristig, also sie war parallel in einer Netflix-Produktion und da wurde ein Drehtag verschoben und dann hat sie mich relativ kurzfristig angefragt, ob ich das übernehmen könnte. Und es war eine ganz aufregende und spannende Erfahrung und ja, und da ist man natürlich super stolz drauf. Das kann ich irgendwie auch gar nicht anders sagen. Und ganz persönlich mit meinen eigenen Hunden bin ich ganz besonders stolz auf zwei Preise, die Mumford gewonnen hat, also mein Schafpudel. Und zwar gibt es zwei Filmpreise in der Filmhundewelt. Es gibt einmal den Fido Award und einmal den Palm Dog. Und die wurden vor ein paar Jahren von so einem britischen Journalisten ins Leben gerufen. Und ich glaube, es war eher so ein Witz, aber die sind in den letzten Jahren echt groß geworden. Und wir haben damals den Film Little Joe mit Ben Whishaw in Wien gedreht. Das war ein großes Abenteuer und super anspruchsvoll. Und dieser Film lief dann unter anderem in Cannes, bei den Filmfestspielen in Cannes. Mhm. Und da hat Mumford den Publikumspreis gewonnen, was mich wahnsinnig stolz gemacht hat. Sondern es ist eine wilde Geschichte, weil nämlich er parallel den Fido Award gewonnen hat. Ja. Und ich hatte mit der Schauspielerin, die in dem Film Little Joe die Besitzerin von Mumford gespielt hat, wir haben eine super Beziehung zueinander, wir sind auch heute noch total gut befreundet. Und die hat mich angerufen und meinte, ja, das ist ganz aufregend, weil dieser Journalist, ich habe seinen Namen vergessen, hat sie kontaktiert, weil sie quasi bei der Preisverleihung dabei sein sollte, stellvertretend für Mumford, aber mir hat niemand Bescheid gesagt.
Okay.
Und dann habe ich das mal gegoogelt und dann habe ich über Wikipedia herausgefunden, dass Mumford auch in Cannes diesen Film gewonnen hat, weil uns hat niemand Bescheid gesagt, nur der Produktion.
Oh Gott. Und
das war super spannend und das kann ich gar nicht unter den Tisch kehren, dass ich da wirklich sehr, sehr stolz drauf bin, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass der Preis jetzt immer größer wird.
Ja, ja.
Und ja, also darauf bin ich stolz.
Habt ihr eure Trophäe noch bekommen? Man kriegt doch so kleine Trophäen bei solchen Preisen, oder? Ihr konntet ja da nicht vor Ort dabei sein, aber habt ihr das bekommen?
Sonja, man bekommt ein Halsband, ein ganz niedliches. So ein Lederhalsband mit diesem Titel drauf und das habe ich bis heute nicht bekommen.
Oh nein.
Also ich habe den geschrieben und die waren auch ganz niedlich und haben geantwortet und dass sie mir das auch schicken und es ist aber bis heute nicht angekommen und ich habe auch keine Antwort bekommen.
Oh.
Aber naja, wir haben einen Wikipedia-Eintrag, was soll's?
Ja, ja, ja. Das,
die Geste zählt.
Ist das Wichtigste, genau, genau. Ach, aufregend, super spannend.
Ja.
Was sind Sachen, die vielleicht mal total schief gegangen sind oder gab es da auch mal irgendwie Fails oder Sachen, wo du im Nachhinein sagst, oh mein Gott, was für ein schrecklicher Dreh oder so?
Da gibt es tatsächlich eher wenige. Also ich muss da ganz ehrlich sein, ich bin vor so Drehs, da hat sich bei mir auch nie eine Routine eingestellt, eben weil man immer nie weiß, wie die Gegebenheiten vor Ort sind und wie die SchauspielerInnen so drauf sind. Ich kann mich nur an kuriose Situationen erinnern, wo man echt da am Anfang stand und dachte so, was zur Hölle? Wie haben die Menschen sich das gedacht? Wie sollen wir das lösen? Zum Beispiel, das werde ich auch nie vergessen, es war mein erster großer Spielfilmdreh. Da war ich mit einer ganz lieben Kollegin auf Föhr für 4 Wochen. Und die Person, die das Drehbuch geschrieben hat, war der Ansicht, dass, also es ging um einen Schäfer im Großen und Ganzen mit einer großen Herde und einem Hütehund. Und die Person, die das Drehbuch geschrieben hat, dachte, dass die Schafe generell ein Vertrauensverhältnis zum Hütehund pflegen.
Aha.
Und die quasi alle befreundet sind miteinander.
Ach so, ja klar.
Und der Hund hat die Schafe nicht getrieben, sondern die Schafe sind dem Hund gefolgt überall hin. Und jetzt sollte das aber ein richtiger Hütehund sein. Und das ist dann der Border Collie Rüde von meiner Kollegin geworden, mit der ich auch da war. Und der war zum Glück so gut ausgebildet, dass wir diese Szenen irgendwie hinbekommen haben. Aber es war wirklich, es war ganz, ganz abenteuerlich. Es gab super lustige Situationen. Und wir sind natürlich mit den Menschen vorher ins Gespräch gegangen und meinten, Leute, es funktioniert halt nicht so. Aber dass die Schafe und der Hund ein Vertrauensverhältnis haben, war ganz tragend für die Geschichte. Und deswegen konnte das nicht geändert werden. Und Sonja, ohne Witz, wir haben da tagelang in Schlafsäcken auf dieser Schafsweide verbracht, weil diese Schafe noch nie Kontakt mit dem Hund hatten, weil der Schäfer alles mit dem Futtereimer und dem Fahrrad gemacht hat. Da sind wir dann mit der Fähre und Fahrrädern auf Föhr rumgegurkt und haben irgendwie mit den Schafen zusammen Hörbücher auf der Wiese gehört und immer mal so Futter gestreut und die halt versucht in der Woche, in der wir Zeit hatten vor dem Dreh, die an uns zu gewöhnen und an den Hund zu gewöhnen. Und das hat zum Schluss auch alles super super geklappt, aber es war eine ganz, eine ganz, ganz spannende Zeit.
Ja, das klingt nach einer sehr speziellen Aufgabe für so einen Dreh. Also das ist schon eine coole, krasse Geschichte. Ja, muss man erstmal drauf kommen.
Ja, absolut.
Wie bist du denn beim Film gelandet überhaupt? Ich habe mal gehört, dass es so ein bisschen wie so eine, als wärst du von der Straße weggecastet worden, wie man das so von so Supermodels manchmal hört, die auf der Straße angesprochen werden. Erzähl doch mal die Geschichte dahinter.
Oh, Sonja, das ist, also muss ich aufpassen, dass das nicht komplett eskaliert. Es ist so, ich habe meinen ersten Hund mit 16 bekommen. Mhm. Das war die Maya, die ist leider letztes Jahr gestorben.
Und
ja, aber es ist voll okay. Die hatte ein großartiges Leben, ist ganz alt geworden und ist natürlich sehr, sehr traurig, aber es ist voll okay, auch wenn es sehr traurig ist. Genau, die Maya und das unwissende 16-jährige ich damals wollte ein Border Collie haben, weil Border Collie, wir wissen das alle, sind natürlich die klügsten Hunde der Welt. Ne? Mhm. Habe ich damals gelesen, habe ich gedacht, will ich haben. Aber die logische Schlussfolgerung war, ich bin noch zur Schule gegangen, ich habe in der Stadt gewohnt. Border Collies brauchen ja zwingend Schafe und ganz viel Auslastung. Ja. Und deswegen habe ich mir einen Border Collie Mix geholt, weil die das nämlich nicht brauchen.
Genau.
Ist klar. Ja, genau.
Charlie wusste Bescheid.
Ich wusste Bescheid, das sage ich dir. Genau. Und mit Maya hat damals alles angefangen und da habe ich mir, da hing ich noch sehr in diesem Auslastungsgedanken fest und habe angefangen, mir selber beizubringen, wie man Hundentricks beibringt mit YouTube-Videos und sowas. Und es war dann irgendwann sehr selbsterklärend und Maya konnte dann innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viele Tricks. Und dann habe ich diesen armen Hund, weil die hat Tricks sehr gerne gemacht, aber halt mit mir alleine. Und ich habe gedacht, das muss die Welt sehen und habe dann diesen armen, sehr sensiblen und eigentlich sehr introvertierten Hund auf Messen geschleppt und habe bei irgendwelchen Wettbewerben mit der mitgemacht und so. Und das wollte sie gar nicht. Und ich war, glaube ich, da ein bisschen zu ambitioniert, um das wahrhaben zu wollen. Genau, und habe das dann aber irgendwann erkannt und habe das einfach nur noch für sie und mich gemacht. Und dann kam der nächste Glanzmoment, weil ich gedacht habe, Hündinnen müssen ja einmal im Leben Welpen bekommen. Ne? Mhm. Das weiß man ja.
Ja,
das ist ja, anerkanntes Fachwissen.
Ja.
Und hatte dann den nächsten Glanzmoment, weil ich gedacht habe, oh, sie ist jetzt läufig und Freunde von uns, die haben so einen niedlichen, netten Schafpudel-Mischling. Das passt doch super. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen und die Hunde fanden sich toll. Da war natürlich nichts untersucht und gar nichts. Und das war einfach nur ein absolutes Scheißglück auf gut Deutsch, dass da extrem tolle, stabile, gesunde Hunde bei rausgekommen sind. Also ich habe zu allen noch Kontakt und es sind einfach super tolle Hunde. Ich habe ja einen behalten. Oh Wunder.
Ja.
Und aber es war natürlich super fahrlässig und einfach Vermehrung auf jeden Fall. Und das würde ich auch nie wieder machen. So.
Mhm.
Genau, und es war einfach nur ein riesengroßes Glück. Und es war auch Glück, dass Mumford dadurch in mein Leben getreten ist, mein ganz persönliches Glück.
Ja. Also Mumford ist einer der Welpen, ne?
Mumford ist einer der Welpen, genau.
Genau,
und dann ging es weiter. Ach nee, Moment, ich habe eine ganz wichtige Situation vergessen.
Ja.
Oh mein Gott. Und zwar, als Maya dann die Welpen bekommen hat, ich bin da damals zur Schule gegangen und hatte das Glück, dass ich direkt neben meiner Schule gewohnt habe und auch direkt neben einem großen Park. Und bevor ich morgens zur Schule gegangen bin, habe ich die Welpen in den Bollerwagen gestopft, bin runter in den Park, wo zum Glück zu dem Zeitpunkt so früh morgens noch sehr wenige Menschen waren, habe dann einen Auslauf aufgebaut, habe diese Welpen da reingesetzt, habe noch nebenbei Hausaufgaben gemacht und Maya ist da rumgestreunert, hat ihr Futter gesucht, whatever. Mhm. Und dann habe ich eines Morgens mit ihr da Tricks gemacht vor der Schule. Und das war wirklich wie im Film, witzigerweise. Da ist eine Frau lang gegangen, so im Morgennebel, und ist dann an der Wiese stehen geblieben und hat mich beobachtet und ist danach zu mir gekommen und hat mich gefragt, wer ich bin und was ich so mache und so. Und dann hat sich rausgestellt, dass sie für eine Filmtheragentur in Berlin arbeitet.
Mhm.
Und ob ich nicht Lust habe, da Mitglied zu werden oder ein Teil von zu werden. Und dann war diese Idee erstmal geboren und ich konnte den ganzen Tag irgendwie, ich konnte mich gar nicht konzentrieren, mit einem roten Kopf rumgerannt, ich konnte mich gar nicht konzentrieren, weil ich dachte, oh Gott, jetzt beginnt die große Karriere.
Ich werde berühmt.
Ja, genau. Spoiler war erstmal nicht so.
Okay.
Also, aber diese Idee war geboren.
Ja.
Genau, also es ging dann einher, wir springen wieder zu dem Punkt, wo Manfred schon geboren war und schon ein bisschen älter war. Ich habe den dann auf Messen geschleppt und dem hat das überhaupt nichts ausgemacht. Damals gab es noch viele so Trickwettbewerbe von der Firma Kong ausgerichtet. Und da hat Manfred total abgeräumt und das hat mich natürlich wahnsinnig stolz gemacht und total gehypt. Und ja, deswegen habe ich damit irgendwie einfach weitergemacht. Und fast forward war es dann so, dass ich nach dem Abi verschiedene Praktika gemacht habe, auch auf einem Filmtierhof in Bayern, um mich einfach nochmal mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und danach, glaube ich, war das, haben wir über eine Facebook-Gruppe von der lieben Katja Elsässer, die den Filmtierhof Elsässer besitzt und leitet, die hat damals bei Facebook, oder hat sie immer noch eine Gruppe, die heißt Filmhunde-Casting. Und da sind wir irgendwann mal Mitglied geworden oder beigetreten, so im Laufe der Monate davor. Und da gab es eine Anfrage bzw. ein Gesuch für einen Hund, der Seil springen kann, für eine Fanta-Werbung. Und da habe ich gedacht, ja, mach mal. Und dann haben wir diesen Job bekommen. Ich war todesaufgeregt. Genau, um die Geschichte rund zu machen, das war quasi mein wilder Einstieg in diese tolle, wilde Welt. Das hat sich im Laufe der Zeit aber so ein bisschen, hat sich mein Schwerpunkt anders fokussiert, weil ich nebenbei auch angefangen habe, schon im Laufe der Jahre auch Seminare zu geben. Das hat angefangen mit Trickseminaren, das mache ich schon sehr viele Jahre. Und daraus haben sich dann irgendwann, ich habe dann im Laufe der Zeit meinen anderen Elfer, also dem Hundetrainings-Elfer quasi, die Sachkunde zum Anleiten Dritter, wie es ja so schön heißt, an der Tierärztekammer in Niedersachsen gemacht. Ich habe auch im Laufe der Jahre, ich habe jetzt ja sehr viel vom Film erzählt, aber mein Schwerpunkt war nebenbei eigentlich immer Hunde. Und ich habe mich da wirklich sehr viele Jahre ganz doll privat nebenher immer fortgebildet, bin auf Seminare und Workshops und Symposien und Vorträge gefahren und habe dann meinen Trainingselfer gemacht. Und dann ging der Fokus immer mehr Richtung Hundetraining. Und ich habe auch im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich von Film alleine nicht mehr wirklich leben kann. Und deswegen gab es da mehrere Gründe, dass es sich jetzt so entwickelt hat, wie es jetzt ist, nämlich dass der Fokus mehr auf dem Hundetraining liegt und der Verhaltensberatung. Und ich mache auch immer noch nebenbei Film. Das ist jetzt ein bisschen weniger geworden, weil Manfred auch jetzt in Rente ist, der ist 13 und hat jetzt vorletztes Jahr seine letzte Produktion abgeschlossen und ist dann in Rente gegangen. Aber genau, das heißt, Film ist ein ganz wichtiger und auch emotionaler Teil meines Lebens immer noch und war der Einstieg in ganz viel. Und ist jetzt aber nicht mehr so im Fokus, wie es mal war.
Ach, so eine coole Geschichte. Das ist echt Wahnsinn, wie das alles zusammengekommen ist. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen über Manfred gesprochen, aber du hast ja noch andere Hunde. Erzähl mal, wer sind deine Hunde und was für Rollen würden die sich selber schreiben, wenn sie selber Drehbuchautor und Regie führen könnten bei einem Film oder bei einer Produktion?
Wir haben aktuell 4 Hunde. Einmal den Manfred, das ist eben ein Schafpudelmischling. Mamfi braucht ganz klare Vorgaben, ist ein unglaublich seriöser Arbeiter. Der ist gar nicht kreativ. Bitte keine kreativen Ausbrüche, will er nicht, hasst er komplett. Dann wird man angemeckert. Hier bitte, nichts Freischaffendes, bitte ganz klare Vorgaben. Der liebt Dynamik, der liebt Verhaltensketten, der liebt Wiederholungen. Weil man das Gefühl hat, auch wenn das jetzt ein bisschen vermenschlich klingt, dass er selber irgendwie auch von Mal zu Mal irgendwie so besser werden will, weil der so auf soziales Lob und Anerkennung steht.
Was für eine Rolle wäre das, die er sich schreiben würde dafür?
Ich glaube, ein Polizist.
Polizist,
ich glaub,
Manfred, sehr gut.
Ja, ja. Ich glaube, Manfred wäre gern so ein richtig strenger Polizist, der auch nie über Witze lacht, sondern einfach seinen Job macht. Aber moralisch vertretbar, wenn du weißt, was ich meine. Also einfach, Manfred wäre ein sehr seriöser, guter Polizist. Ja. Also so einem, dem man wirklich vertraut. Dann habe ich den Rufus. Rufus ist ein Working Birded Collie. Den habe ich erstmal nur aus optischen Gründen vor 3,5 Jahren aus Wales geholt. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wenn Rufus sich eine Rolle schreiben würde, dann wäre das, glaube ich, also Rufus ist grandios mit Menschen. Der liebt Menschen, das ist wirklich ganz niedlich. Der hat so ein absolutes Urvertrauen und geht auf jeden unglaublich freundlich zu. Ich habe mit dem auch schon ganz viel gedreht und der passt so super in Rollen, wo der einfach Hund sein muss. Also der reagiert ganz natürlich auf Menschen, der guckt dann nicht zu mir und fragt, was soll ich machen, sondern du drückst ihm irgendjemand in die Hand und der geht freudestrahlend mit denen in Sonnenuntergang.
Ja, ja. So einer. Und Rufus wäre eher so der Tausendsasser, der alle um die Finger wickelt und super positiv durchs Leben geht, irgendwie so.
Ja, Rufus wäre, glaube ich, so ein richtig entspannter Pädagoge, glaube ich.
Ah ja.
Ja, der irgendwo in den Kindergarten abhängen würde und der Lieblingserzieher von allen wäre. Also so ein tiefenentspannter Typ, ja. Der aber in seiner Freizeit gerne Rennrad fährt, aber auch nur selten. So einer wäre das. Genau, dann haben wir noch, wir sind ja hier zu sechst quasi, dann haben wir noch den Woody.
Ja.
Woody war auch so ein Ausbruch von mir in der Hoffnung, einen guten Nachwuchshund zu bekommen. Den habe ich von Menschen aus Brandenburg, von Menschen, die zwei Schafpudel miteinander gekreuzt haben. Der Vater hat noch in der Schäferei gearbeitet und die Mutter war wirklich ein ganz, ganz stabiler, tiefenentspannter Hund. Mhm. Und Woody und seine Geschwister haben das leider nicht so abbekommen. Also Woody sieht ganz lustig aus, ein wunderschöner Hund, so ganz, ganz struppi-mäßig. Da ist auch irgendwann mal ein Strobel vorbeigeschrammt. Und wickelt wirklich jeden um den Finger mit seiner Optik, aber der hat leider nicht die besten Nerven und ist so ein bisschen fahrig und sieht auch nicht so den Sinn hinter vielen Wiederholungen, wird da schnell müde. Mhm. Und dem ist es sehr wichtig, sich selber darzustellen. Mhm. Oh, ich glaube, wenn Woody sich selber eine Rolle zuschreiben würde, dann auf jeden Fall was, wo er sich richtig geil darstellen kann, aber zu seinen Bedingungen. Also Dinge rumtragen, rumimponieren, gerne vor anderen Rüden. Also sowas halt. Und wo er selber bestimmen könnte, was er gerne machen darf.
Ja.
Genau, dann haben wir noch den Kurti. Kurti kommt aus dem Tierschutz und ist ein Staffel-Mischling. Und Kurti ist nicht so geeignet für Film. Kurti hat andere Probleme.
Ja.
Kurti ist immer mit dabei und unser kleines Maskottchen. Aber also wir machen mit dem auch immer mal so lustige Tricks und so. Aber Film ist nicht so nicht so seins. Ich glaube, wenn Kurti sich eine Rolle zuschreiben würde, dann eher so als Statist. Okay. An einem Pool, wo er morgens in so einer kleinen, also er hätte auf jeden Fall einen kleinen dicken Bauch und würde sich da so ein kleines Hawaii-Hemd drüber ziehen und hätte eine kleine Hose an und würde morgens mit grimmiger Miene seine Liege reservieren.
Ja.
Er wäre auch alleine im Urlaub, ist auch gut so. Und ich glaube, das wäre seine Traumrolle. Ja, im Hintergrund auf einer Liege liegen.
Ja, sehr sympathisch, die Hundis. Du hast schon ein bisschen erzählt von eurem Leben am Set und wie das so abläuft. Ich würde da gerne noch ein bisschen mehr verstehen.
Ja.
Wie sowas, ich meine, Alltag ist es ja wahrscheinlich nicht. Ich glaube, kein Set ist irgendwie ever Alltag. Das ist immer super individuell wahrscheinlich. Aber wie startet denn sowas? Also wie wird ein Hund ausgewählt? Wie viel Vorlaufzeit hat man dann dafür? Ich stelle es mir super komplex vor alles.
Das ist auch super komplex. Mhm. Ich probiere das mal der Reihe nach durchzugehen. Mhm. Also, man bekommt, also die Agentur, bei der man registriert ist oder für die man arbeitet, bekommt eine Anfrage von einer Produktion und die ist mehr oder weniger detailliert formuliert. Wir gehen mal von so einer Durchschnittsanfrage aus, Hund soll so und so aussehen, das und das können, Werbung, Spielfilm, whatever, Drehzeitraum von dann bis dann.
Ja.
Dann werden die verschiedenen Trainer und Trainerinnen angefragt. Hey, hier, wir haben diese Anfrage. Kannst du dir vorstellen? Hast du Zeit? Wie auch immer. Dann guckt man sich die Anforderung gemeinsam an. Je nachdem spricht man vorher mit der Produktion, ob das vertretbar ist oder nicht. Oder wie man das, also was möglich ist, was gar nicht möglich ist, wenn es möglich ist, wie es möglich ist. Und dann guckt man agenturintern, welche Hunde man dort anbietet. Und dann schickt man erstmal Bilder, dann schickt man je nach Anforderung Videos, bespricht, wie gesagt, was möglich ist, was nicht möglich ist, muss immer im Hinterkopf haben, dass man da flexibel sein muss, wenn man dann einmal ausgewählt wird und die Zusage bekommt. Vor allen Dingen bei Spielfilmen ist das so, dass sich Drehtage auch mal ändern können, dass man das immer im Hinterkopf hat und sich da nicht allzu dolle festsetzt. Und dann, wenn man ausgewählt wird, also wenn der Eignet ausgewählt wird, dann geht es eventuell ins Vortraining. Je nachdem, wie viel Zeit man hat, kann es sein, je nachdem, wie groß die Produktion ist, dass man sich dann nochmal mit den Schauspielern und Schauspielerinnen trifft, dass es da Kennenlernen gibt, dass es nochmal ein Kennenlernen mit der Regie gibt zur finalen Auswahl. Also das kann alles sein, je nach Produktion. Mhm. Wenn dann alles geklärt ist und der Hund ist ausgewählt und wurde vortrainiert und alles super, dann bekommt man am Tag vorher eine sogenannte Dispo, eine Disposition. Da stehen nochmal zusammengefasst alle Infos drauf für den Tag, wann wer da sein soll, wann wer wo abgeholt wird, wann es Essen gibt, wie in welcher Reihenfolge die Bilder, also die Szenen gedreht werden. Und dann kommt man am nächsten Tag an der Basis an. Das ist der Ort, wo das Maskenmobil steht und das Kostümmobil und der Cateringwagen und die Aufenthaltswagen für die SchauspielerInnen. Und dann wird gedreht. Das heißt, diese verschiedenen Einstellungen werden dann nacheinander abgedreht. Und wenn man damit fertig ist, heißt es wieder warten, weil eventuell ist man in der nächsten Szene. Es kann aber auch sein, dass man im ersten und im letzten Bild an diesem Tag ist. Das heißt, man hat zwischendurch Wartezeit und da ist es wichtig, dass der Hund dann auch runterkommt. Genau, das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass man so einen Spielfilm dreht, man zwischen 3 und 4 Wochen, dass man zum Beispiel an Tag 3, 6, 12, 14, 21 und 25, 26, dass man da mit dem Hund dreht und zwischendurch hat man eben Pause. Das kann sich auch ändern. Genau, so sieht das aus.
Ja, verrückt. Ich erinnere mich auch noch, als ich die Ausbildung mehr kynologisch angefangen habe und so die Dozenten mir angeguckt habe und Dozentinnen, die da unterrichten, bin ich so diese Liste durchgegangen und habe auch dich gesehen und gesehen, guck mal, die macht Filmtraining. Und dann dachte ich so ein bisschen naiv und so hochmütig, sie macht Tricks mit süßen Hunden fürs Fernsehen, Und heute weiß ich das natürlich viel besser und wie anspruchsvoll das ist. Und du weißt ja auch, dass ich totaler Fan bin von eurer Arbeit und bei jedem Seminar irgendwie mit drin sitze. Also diese Frage ist auch so ganz liebevoll gemeint, aber erzähl doch nochmal, was das sonst noch so anspruchsvoll macht. Also ich weiß, da gibt es ja noch ganz viele Sachen, die Hunde können müssen, die Menschen können müssen, die ihr als, wie ist der Fachbegriff, Animal Wrangler, glaube ich, müsst. Erzähl mal, was macht das noch so schwierig?
Oh Gott, Anna, da könnte ich jetzt auch wieder komplett eskalieren. ich glaube, am Ende ist es das Zusammenspiel von so vielen Faktoren. Es beginnt bei der Auswahl der richtigen Tiere. Da muss man wirklich ein ganz großes Augenmerk drauflegen. Dann beginnt es, dann geht es weiter bei der Kommunikation mit den Produktionen, dass man sich im Laufe der Jahre und der Zeit so ein filmisches Denken aneignet, um dementsprechend beraten zu können. So ein klassisches Beispiel ist, dass man hellhörig wird, wenn die Anfrage kommt, so ja, der Hund soll sich totstellen. Das gibt es ganz oft, dass man, also die Anfrage gibt es relativ oft, dass Hunde verletzt sein sollen oder tot sein sollen. Und da werden wir alle immer sehr hellhörig, weil es da auf die Details ankommt. Zum Beispiel eine Kollegin von mir hatte jetzt eine Anfrage von einem Hund, der sollte tot in einer Papiertonne liegen. Und es war ganz wichtig, weil die Kamera quasi dem Schauspieler hinterhergegangen ist und dann über die Schulter in diesen diesen Container rein filmen sollte. Und es war aber ein relativ tiefer Container mit also aus Metall mit einem knallenden Deckel. Und das heißt, dieser Hund sollte dann da, das war der Wunsch der Produktion, der Hund sollte dann da in diesem Container liegen, mehrere Sekunden in der Dunkelheit und sich halt auch nicht bewegen, wenn diese Metallklappe aufgeht. Und da kriegen wir alle ein bisschen Magenschmerzen bei sowas, weil das ist nicht vertretbar. Also genau, und da aufmerksam zu sein und in die Kommunikation zu gehen und vor allen Dingen auch Grenzen zu setzen, das ist wirklich immer wieder ein ganz großer Teil, zu sagen, Leute, es geht nicht so. Sagt uns, was ihr erzählen wollt und wir machen euch Gegenangebote, aber so geht es halt nicht, wie ihr euch das vorstellt. Dann geht es weiter über die, dass man mit Menschen können muss, wenn man in so einem großen Team zusammen an einem Projekt arbeitet und man versteht sich ja immer als, ich bin ja quasi die Vermittlerin zwischen dem Tier und der Produktion. Und da die Bedürfnisse und Wünsche aufeinander abzustimmen, das erfordert gegebenenfalls teilweise gute Nerven und auch Durchsetzungsvermögen. Und ich glaube, es ist das Sammelsurium an Komponenten, die das Ganze am Ende so anspruchsvoll machen, weil es nicht nur um den Hund geht. Natürlich steht dann unsere Arbeit total im Fokus. Aber es ist das große Ganze und dieses schnelle Lösung für Probleme finden. Ne? Also es ist immer das filmische Hören hinter den Ansprüchen. Also ein anderes Beispiel ist oder wäre, dass ich mal gefragt wurde, also Mumford war viele Jahre Teil von einer Filmreihe fürs ZDF, und dann eine kleine Rolle gespielt. Und da wurde ich gefragt, ob der denn mit im Auto fährt im Kofferraum. Und da habe ich gesagt, ja, überhaupt gar kein Problem. Aber die Szene war folgendermaßen. Die, Diese beiden Frauen kommen im Auto angefahren in die Totale und steigen aus und unterhalten sich lachend. Und unterhalten sich bestimmt eine Minute oder sowas. Dann geht der Kofferraum auf. Der Hund soll rausspringen, aber nicht weglaufen und mich suchen, sondern bei diesen beiden Frauen bleiben und im besten Fall zwischen denen hin und her gucken. Dann kommt ein weiteres Auto in die Szene gefahren. Ein Typ steigt aus und diese drei Menschen unterhalten sich bestimmt noch mal zwei Minuten oder eine Minute. Und dann sollte Mumford mit der einen Frau aus dem Bild rausgehen, weg von mir. Und das kann halt bei Filmschaffenden zu einer Anfrage werden, die da lautet, kann der Hund denn mit im Auto fahren?
Ja.
Und am Ende stehst du da und denkst du, die größte Schwierigkeit ist hier gerade, ich kann nicht mit im Auto sein. Der Hund wartet also an dem Anfangspunkt, wo das Auto starten soll, schon zwei Minuten im Auto, fährt dann da runter, wartet noch eine Minute drin, muss dann noch zwei Minuten bei den Personen stehen, die sich unterhalten und dann von mir weggehen. Und darüber muss man sich klar sein, was hinter diesen Anfragen steckt.
Ja. So. Ist da Verständnis dafür da am Set oder in so einer Produktionsplanung? Also sind Leute dann offen für dein Feedback und wissen das wertzuschätzen? Oder gibt es da auch sehr viel Widerstand? Und ne, ich kann mir vorstellen, dass Leute auch denken so, ach, das muss doch irgendwie gehen, das kann doch nicht so schwer sein. Und der Hund wird doch hier wohl kurz stehen bleiben können. Und ne, das stelle ich mir schon auch sehr herausfordernd vor, da die Expectations zu managen.
Also teils, teils. Es ist total individuell. Ganz oft gibt es ganz viel Verständnis. Und ich habe jetzt, glaube ich, so kritisch darüber geredet, weil es zum Teil wirklich anspruchsvoll ist. Aber es ist, also ich würde den Job nicht so gerne machen, wenn es nicht auch ganz viel Spaß machen würde. Ja. Und wenn das nicht auch so eine super besondere Welt wäre. Weil was man wirklich sagen muss, ist, man lernt dadurch ganz, ganz tolle Menschen kennen. Ne? Also ich habe ganz viele Menschen durch den Film kennengelernt und da sind Freundschaften entstanden und also die bis heute halten. Und es ist immer eine ganz besondere Erfahrung, zusammen in so einer Gruppe so ein Projekt zu verwirklichen. Das muss ich wirklich sagen, dass das generell eine ganz tolle Erfahrung ist. Und dass aber natürlich es auch Abweichungen gibt, je nach Regie, würde ich mal sagen, und je nach Wichtigkeit dessen, was da gerade in diesem Bild und dieser Szene erzählt werden möchte, sind Menschen flexibler oder eben nicht. Und da hatte ich hatte einmal so eine schöne Situation. Da war ich an einem Set, wo vorher ein anderer Hund eine Rolle hatte, die mein Hund dann übernommen hat. Und dann hat dieser Mensch von der Produktion etwas herablassend über diesen anderen Hund geredet und meinte, na ja, der sollte doch nur neben dem Schauspieler, keine Ahnung, fünf Minuten einfach nebenher laufen. Das kann doch nicht so schwer sein. Aber dieses, und das muss ich dir ja nicht erklären, ad hoc mit relativ wenig Vorbereitungszeit, fünf Minuten neben einem unbekannten Menschen herzulaufen, das ist fast Königsklasse, ne? Und das dann zu erklären, ist natürlich anspruchsvoll und manchmal nicht so einfach, ja.
Ja, das glaube ich. Was ist dir im Training mit deinen Hunden wichtig, um sie auf so eine Art von Arbeit vorzubereiten? Und wie trainierst du mit deinen Hunden fürs Set?
Ich lege den Fokus eigentlich eher auf, oh Gott, jetzt fällt mir nur so ein fancy englisches Wort ein. Ich sag's jetzt einfach, also ich lege den Fokus eher auf das Mindset. Also mir ist es ganz wichtig, dass die Hunde mit einem guten Gefühl in diesen Kontext gehen, dass es denen dabei gut geht, dass die das gerne machen, dass die selbstbewusst sind, dass die sich geil fühlen, da im Mittelpunkt zu stehen, dass die davon mehr haben wollen. Ich arbeite ganz gezielt auf ein gutes Selbstbewusstsein hin. Ich trainiere, dass die lange den Fokus halten können und dass die richtig gut lernen, mit Belohnungsaufschub umzugehen und dementsprechend eben auch mit dem Entstehen von Frust. Also Frustrationstoleranz ist wahnsinnig wichtig in diesem Job, weil die Belohnung teilweise erst nach ein paar Minuten kommt und das müssen die lernen. Mir ist es wichtig, dass die Hunde starke Nerven haben, dass die Bock auf Arbeit haben, dass die Bock auf Menschen haben und dass die Bock auf soziales Lob haben und dass die auch Bock haben, dran zu bleiben. Das sind so Sachen, die mir so vom Inneren in Anführungszeichen her ganz wichtig sind, wie ich so einen Hund in so einen Kontext schicke. Und das kann auch ein Hund im Laufe der Zeit lernen, ne? Dass das einfach wächst mit der Häufigkeit der Jobs. Und dann gibt's natürlich diese klassischen Basistricks. Und zwar, wenn ich einen Hund Richtung Film ausbilde, dann ist mir das Mitlaufen mit anderen Menschen ganz, ganz wichtig, dass sie das von Anfang an lernen. Natürlich unter Signalkontrolle, aber dass das von Anfang an einfach ein ganz, ganz normaler Teil des Lebens wird, einfach mal zu sagen, hier, geh mal mit dem mit, kriegst ganz viele tolle Kekse oder was auch immer. Dann trainiere ich meine Hunde auf Targets, also vor allen Dingen Bodentargets und was es da noch so alles gibt, um sie einfach sehr zielgenau positionieren zu können in der Filmarbeit. So Klassiker sind das Bellen, man kann über Bellen ganz viel erzählen. Das Totstellen auf der Seite liegen, den Kopf ablegen, apportieren und natürlich Tricks, mit denen man menschliche Emotionen erzählen kann. Das ist so die Basis des Ganzen. Und darauf lege ich Wert im Training. Ja.
Super spannend. Charlie, ich will jetzt noch was Witziges mit dir machen. Und zwar unsere Buzzword-Kategorie.
Und zwar
habe ich ein paar Wörter mitgebracht, die so ein bisschen zu unserem Thema heute passen. Und ich würde gerne von dir wissen, ob du auf das jeweilige Wort soziopositiv reagieren würdest. Also im Sinne von, ja, da gehe ich mit, voll gut, bist du dabei. Oder sozionegativ im Sinne von, oh nee, da muss ich mich von distanzieren, das kann man so nicht sagen.
Okay, und ich bin
sehr gespannt, was du sagen wirst. Bist du bereit für dein erstes Buzzword?
Ich weiß nicht, ich glaube ja.
Ja. Dein erstes Buzzword ist Rampensau.
Oh, super soziopositiv.
Ja, sehr gut.
Ganz, ganz, ganz soziopositiv. Ja. Aber einfach aufgrund meines Jobs. Ich glaube, im Alltag kann, wenn man so eine Rampensau als Hund hat, kann das anstrengend werden, weil wir haben ja hier zwei solche Kaliber rumlaufen. Das bezieht sich ja nicht nur auf den Filmkontext, sondern es sind ja auch meistens Hunde, die sich nach außen sehr gerne darstellen. Und das kann, ja, sagen wir innerartlich manchmal zu Problemen führen. Vor allem, wenn man mit vier Rüden zusammenlebt. Aber anderes Thema. Genau.
Ja, sehr gut. Und dein zweites Buzzword, es ist nur ein Wort, aber es steht stellvertretend für mehrere. Das Wort ist Lassie und steht stellvertretend für alle anderen Hundefilme und sowas wie Kommissar Rex und 101 Dalmatiner oder ein Hund namens Beethoven. Ne? Diese großen, ganz bekannten Hundefilme, die jeder irgendwie kennt.
Ja, ach du Scheiße, das kann ich jetzt gar nicht so richtig in soziopositiv oder sozionegativ einordnen. Das ist ein total zweischneidiges Schwert, aber auch, weil ich da zuerst an meine liebe Kollegin Renate Hiltl denken muss. Die hat jetzt nämlich die Collies ausgebildet, also die Lassies für die neuen deutschen Lassie-Filme. Wir haben sie neulich besucht und mit Bandit, dem Haupthund, zusammen Pizza gegessen. Das war ein total schöner Abend. Und ich schätze Renates Arbeit ganz, ganz dolle. Deswegen war mein erster Gedanke super soziopositiv, weil ich das ganz toll finde, wie Renate arbeitet und wie sie diesen Film verwirklicht haben, sie und ihre Kolleginnen. Und dann schwingt auch ein bisschen sozionegativ mit, weil zu der Zeit, wo diese ganzen alten, bekannten Kinderfilme gedreht wurden, ein Hund namens Beethoven und 101 Dalmatiner und Lassie, da gibt es ja auch mehrere Verfilmungen von. Ich möchte da jetzt gar nicht irgendwelche Kollegen und Kolleginnen in Frage stellen, bloß weiß man natürlich nicht, weil diese ganzen Skandale, was die Filmtierwelt anging, da gab es jetzt in den letzten Jahren ein paar, die kamen aus Amerika und ich weiß natürlich nicht, was da jetzt im Speziellen wie hergestellt wurde. Deswegen stehe ich dem Ganzen etwas kritisch gegenüber. Wenn das aber alles vertretbar gedreht wurde, dann ziehe ich den Hut vor den Leistungen, die da erbracht worden sind.
Ja, bei den Filmen habe ich auch so drüber nachgedacht, weil da ja die Hunde so krass im Mittelpunkt stehen über den ganzen Film. Das ist ja nicht nur eine Szene oder ein Bild, wie du es genannt hast, sondern das ist ja, der ganze Hund dreht sich um diesen Bernhardiner oder um die Dalmatiner-Gruppe da. Also da stelle ich es mir auch nochmal sehr viel schwieriger vor, sowas umzusetzen. Und das, irgendwie habe ich da viel drüber nachgedacht, was da so noch der Unterschied ist im Vergleich zu einer Produktion, ne, wo es nur um eine Szene geht versus ein ganzer Film über Hunde.
Ja, da muss man natürlich auch sagen, dass da viel mit Dubeln gearbeitet wird. Also es ist nicht nur ein Hund, der alle Szenen abdeckt, sondern es sind meistens mehrere. Es waren bei Lassie auch vier Collies und nicht nur einer. Meistens hat man einen Haupthund, aber da wird auch oft gewechselt auf jeden Fall. Ja, und das ist, ja, es ist halt immer die Frage. Ich war noch nie bei der Produktion dabei, wo der Hund so doll im Mittelpunkt stand, deswegen kann ich dazu wenig sagen. Ja. Ich weiß aber von Gesprächen mit Kolleginnen, dass zumindest heutzutage die amerikanischen Kollegen und Kolleginnen sehr gewissenhaft arbeiten und die Hunde auch wirklich lange auf die Rollen vorbereiten und viele und immer mindestens ein Double haben. Also ich denke, das ist heute sehr viel vertretbarer.
Genau. Ja. Was waren denn die Skandale? Davon weiß ich gar nichts, habe ich gar nichts mitbekommen.
Einer ging ziemlich viral. Ich weiß gar nicht, in welchem Film das war, aber da wurde mit einem Schäferhund in einem Wasserbecken in einem Studio in den USA gedreht und der Wellengang war exorbitant hoch und dieser Hund wollte unbedingt raus aus dem Becken und wurde aber immer wieder reingeschickt und das war schwierig mit anzusehen. Jetzt war man nicht vor Ort, es gab immer nur diese Ausschnitte. Ich kann das jetzt natürlich nicht da irgendwie ganzheitlich bewerten, aber es sah schon nicht nett aus. Ja. Und daraufhin ging es auch ganz schön rund. Und ich fand auch, also nach dem zu urteilen, was man gesehen hat, auch zu Recht. Ja, und da gab es so ein paar, Fälle, genau.
Ja, ja, krass, wo die Grenze dann doch auch überschritten wird, irgendwie für das Tierwohl, ja. Ja, ja, absolut. Krass. Ja. Dein nächstes Begriff, Charlie, ich weiß schon, wie du antworten wirst.
Oh Gott, ja.
Tricksen ist dein nächstes Wort.
Sonja, du kennst mich. Ich finde es ganz, ganz schade, dass das so belächelt wird. Mhm. Ich finde, das kann ein ganz tolles, wertvolles Puzzlestück sein. Und zwar nicht nur als Beschäftigung, sondern auch in der Arbeit mit, wir nennen sie mal, verhaltensauffälligen Hunden oder in Anführungszeichen schwierigeren Hunden. Die Palette, die man damit abdecken kann, ist sehr, sehr groß. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier irgendwie, ob ich es schaffe, das kurz zu fassen.
Neue Podcast-Folge.
Also, genau, ja. Also es ist wirklich so, dass ich da sehr für brenne, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Puzzlestück des Ganzen ist. Mhm. Du kennst mich jetzt ja auch ein bisschen. Ja. Ich finde, das fördert Kooperation, es fördert Koordination, es fördert Konzentration, es fördert Kreativität, es fördert beim richtigen Einsatz und beim richtigen Training Umgang mit Frust. Mhm. Es schult die Körperwahrnehmung, es schult das Selbstbewusstsein oder es fördert Selbstbewusstsein. Es ist zum Teil bei uns also richtig ein ganz bewusster Teil von Verhaltenstherapie. Mhm. Wenn man viel mit seinem Hund streitet, kann das richtig verhärtete Fronten lockern, wenn man mal was Schönes zusammen macht, wenn man mal stolz auf seinen Hund sein kann, weil der macht ein niedliches Männchen oder der geht auf den Hocker und dreht sich im Kreis. Das sind doch schöne Sachen, ja? Also natürlich braucht man das nicht für den Alltag, aber es ist doch schön, da mal einen Kontext zu schaffen, wo man sich drüber, wo man so Spaß miteinander hat. Und man kann das so vielfältig nutzen. Man kann Hunde, die ein kleines Selbstbewusstsein haben, groß machen. Man kann zum Beispiel hier mit unserem kleinen Bollerkopf Kurt, mit dem muss man das Gespräch darüber, ob der einmal Raum machen kann, wenn man das will, muss man nicht eröffnen. Das kann auch mal Kacke werden. Und wir haben das einfach eine Zeit lang in einen anderen Kontext gesetzt und mit dem zum Beispiel den Elefantentrick geübt und in einer ganz guten Stimmung den aufgefangen und dann mal in diesem Trickkontext mit einer Erwartungshaltung und einer positiven Stimmung mal gefragt, so, ey, kannst du mal hinten deine Hinterhand wegnehmen? Mhm. Und er hat es sehr gerne gemacht. Und also natürlich für einen Keks. Ja, also natürlich für einen Keks, ja, aber dieses Einbetten von sozialen Themen in den formalen Kontext kann ein totaler Türöffner sein. Und ich finde, dass das zum Teil sehr unterschätzt wird. Da könnte ich bestimmt noch jahrelang drüber reden. Aber mache es jetzt damit mal rund.
Ja, sehr gut. Dein nächstes Buzzword ist Bestechung.
Das ist ganz, ganz dolle spannend. Bestechung kann ja zum Teil sogar total angebracht sein im Trainingskontext, wenn man sich gerade nicht anders zu helfen weiß und nicht bereit für den Konflikt ist zu sagen, oh nein, guck mal, hier hast du Futter oder ein Objekt oder was auch immer, guck da mal nicht hin, wir gehen da mal schnell dran vorbei, dann umschifft man ja den Konflikt, besticht den Hund und sagt, guck mal, ich habe hier übrigens etwas, nimm mal das, statt das zu machen. Das ist ja dann ein ganz bewusster Timingfehler. Ich finde das auch gar nicht angebracht, das so zu verteufeln, weil es kann zum Teil durchaus angebracht sein. Es ist natürlich aber nicht das Ziel, über Bestechung zu arbeiten. Punkt.
Ja, macht Sinn. Ja. Dein letztes Buzzword, Promi.
Promi, Promi, da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken.
Ja.
Also, am Ende des Tages sind wir alle Menschen und ich habe gelernt, dass ich muss kurz überlegen.
Ja, ja, nimm dir Zeit.
Weil ich das auf dieser menschlichen Schiene, die ist hier gerade sofort die hat eingeschlagen. Ich glaube, am Anfang war ich noch sehr viel beeindruckter, wenn ich mit Menschen gearbeitet habe, die man als prominent bezeichnen würde. Da hatte ich sehr viel mehr Ehrfurcht und war sehr viel mehr aufgeregter. Im Laufe der Zeit eignet man sich dann eine gewisse Coolness an. Und das steht und fällt bei mir immer damit, so pathetisch das jetzt auch klingt, wie empathisch diese Menschen sind, wie sehr sie auf Augenhöhe mit einem reden und wie sie dazu bereit sind, sich auf das Tier einzulassen, in der Art und Weise, wie man es anleitet. Weil das bringt mir nichts, da kann ein Mensch noch so bekannt sein, wenn der da nicht empathisch und offen ist und bereit ist, mit mir zusammenzuarbeiten, ist es halt kein Teamwork. Und das ist immer nicht so cool.
Ja, ja.
Genau.
Also wahrscheinlich auch beides soziopositiv und sozionegativ.
Genau.
In verschiedenen Abstufungen, genau.
In verschiedenen Abstufungen, genau, ja.
Verstehe genau. Ich. Macht total Sinn. Wir haben schon so ein bisschen drüber geredet, dass es in eurem Job ja dann super wichtig ist, auch ne, zu gucken, dass es dem Tier gut geht, dass alles vertretbar bleibt. Und ich hatte mich gefragt, so, es gibt ja auch super viele Alternativen zu echten Tieren am Set, also ne, irgendwelche Special Effects und CGI. Und ich habe mich gefragt, ob es ethisch noch vertretbar ist, echte Hunde an ein Set zu holen oder Tiere generell ja auch, nicht nur Hunde.
Meine erste Antwort ist absolut. Punkt, aber ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar kann man nicht einfach so an ein Set gehen und mit seinem Tier dort arbeiten.
Ja.
Das ist über das Tierschutzgesetz geregelt. Man braucht einen speziellen Elva. Und zwar heißt dieser Elva, dass man quasi die Sachkunde zur Schaustellung von gewissen Tierarten hat. Und man braucht pro Tierart braucht man eine Sachkunde. Das heißt, ich habe den Elva jetzt für Hunde, für Katzen und für kleine Nagetiere. Bei allen anderen Produktionen, wo ich mit anderen Tieren gearbeitet habe, war jemand vor Ort, der den Elva für diese Tierart hat oder hatte. Weil, genau, ansonsten wäre es nicht legal. Ich sehe das als meine absolute Pflicht und auch mein Job. Und das ist auch mein Wunsch, dass es für das jeweilige Tier auf jeden Fall mehr als nur vertretbar ist, sondern dass das Tier sogar vermenschlicht gesagt Spaß hat an dem Job, sich sehr, sehr wohl fühlt, keinen Stress hat, weil dieser Elva, da legt man ja die Sachkunde ab für einen artgerechten Transport, für eine stressfreie und artgerechte Unterbringung und Versorgung vor Ort. Und es geht ja vor allen Dingen um die Arbeit am Set. So. Und es ist am Ende, sondern es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Ich habe schon mit tiefen entspannten Wildtieren gearbeitet und mit sehr nervösen Hunden und Katzen, also domestizierten Tieren. Und es ist immer abhängig von der Persönlichkeit und dem Zustand des Tieres. Deswegen legen eigentlich alle Agenturen, die ich kenne, einen ganz großen Wert auf ein ganz, ganz sauberes vorheriges Casting, um die Tiere eben nicht zu überfordern. Das ist so ein ungeschriebener Ehrenkodex mit allen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und die auch zusammenarbeiten. Und am Ende ist es immer eine Einzelfallentscheidung. Es ist immer eine Sache von vorheriger Kommunikation und von Grenzen ziehen. Und auch, egal wie begehrenswert der Job ist, eben die Größe zu haben, zu sagen, ich habe jetzt in Anführungszeichen nur dieses Tier im Angebot, was passen könnte. Aber aufgrund dessen, dass es sich in einer fremden Umgebung nicht wohlfühlt, nehme ich das Tier hier raus. Also gar nicht erst ins Angebot. Das heißt, es ist nicht nur mein Job, sondern es ist auch was, hinter dem ich zu 100% stehe, sonst würde ich diesen Job nicht machen. Und ich habe auch schon ganz oft Nein gesagt, dass ich bestimmte Sachen nicht machen möchte, weil ich meine Tiere da nicht gesehen habe.
Ja, genau. Ja, macht Sinn. Du machst so viele, so coole Filmsachen. Warum machst du auch noch Hundetraining? Was ist da der Unterschied? Oder was begeistert dich da so dran, dass du beides machen möchtest?
Also es gibt da eine pragmatische Antwort drauf. Und zwar kann ich vom Film alleine einfach nicht leben. Es ist halt keine sichere Bank. Und also das ist ein Grund. Und der zweite sind meine Nerven. Also
ja.
Ich bin im Laufe der Zeit leider nicht cooler geworden damit. Es hat sich niemals eine Routine eingestellt, sondern bei mir hat sich so der Gedanke manifestiert von Scheiße, ich weiß halt am Ende nicht, wie es vor Ort aussieht. Ich bin immer noch unglaublich aufgeregt. Mit Mumford war ich im Laufe der Jahre nicht mehr aufgeregt, weil ich wusste, wir kriegen das eh alles hin. Aber am Ende weiß man es halt nicht. Und manchmal sind es nur so Nuancen, wo man denkt so, oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Und da bin ich irgendwie nicht cool genug, sondern das hat sich, ja, mich hat das eher so ein bisschen nervöser gemacht. Und ich habe im Laufe der Zeit auch gemerkt, wie so mein Herz brennt. Also es brennt auch für einen Film, aber anders als für Hundetraining, Verhaltensberatung und die beratende Arbeit. Ich bin super fasziniert, und das ist ein Aspekt, der beim Film gar nicht außen vor gehalten wird, von verschiedenen Persönlichkeiten. Das meine ich jetzt aber eher in Bezug auf Beratung und Verhaltensberatung und Hundetraining. Ich mag das total, in Analysen zu gehen und die Dynamiken rauszufinden, und bin total fasziniert von den Möglichkeiten in der Beratung und der Begleitung von Teams. Ich liebe das, wie unterschiedlich Hunde sind und wie unterschiedlich Menschen sind, und mag das einfach, da in den Austausch zu gehen, auch mit Kollegen und Kolleginnen. Und das ist einfach ein Feld, was so viel Demut benötigt und erfordert, weil man, weil es immer einhergeht mit der Erkenntnis, die ich auch nicht immer hatte, dass man nie ausgelernt hat. Und auch ich nehme, das klingt jetzt auch so kitschig und pathetisch, aber auch ich nehme von jedem Team immer noch was mit.
Ja.
Und das macht's aus, da halt offen zu bleiben. Und das passiert aber unter einem anderen Druck, in Anführungszeichen, als beim Film. Und ich glaube, am Ende ist es dieser Druck, dass ich nicht so gut mit so immensem Druck umgehen kann. Und das beim Film aber so ist, dass man schnell jetzt sofort Lösungen, und da konnte sich leider die Coolness nicht durchsetzen. Und ich liebe einfach Seminare und Workshops, muss man echt sagen. Deswegen.
Ja,
ja.
Ja, genau. Sehr gut. Ich war ja auch schon bei zwei Seminaren von euch. Das eine war im Teil der kynologisch Ausbildung über Übungsaufbau, wo wir viel über Formalismus und Technik und Timing geredet haben. Und ich war aber auch bei Beziehungsarbeit mit schwierigen Hunden. Auch mit Nina war auch dabei. Ja. Und die könnten ja unterschiedlicher gar nicht sein, diese Seminare. Also da gibt's ja ganz, war super spannend für mich. Und ich wollte dich fragen, ob du sagen würdest, dass du mehr für Erziehung oder mehr für Beziehung brennst im Hundetraining?
Das ist spannend, weil die beiden stehen ja in einer Wechselwirkung zueinander. Ne? Und das ist jetzt auch nicht immer so. Wir sind ja auch immer große Fans davon, auch die Ausnahmefälle damit einzubeziehen und auch beide Seiten zu beleuchten. Generell kann man schon sagen, dass Beziehung und Erziehung auf jeden Fall in einer Wechselwirkung zueinander stehen.
Ja.
Und dass wir den Fokus zuerst immer auf den Aufbau einer coolen Beziehung legen, wobei das eine das andere natürlich auch bedingt. Ne? Also so Fragen wie, wer bin ich für meinen Hund, wer darf was, wer darf welche Entscheidung treffen, wer ist eigentlich, also wer gibt Stimmung vor, all so Sachen, das könnte man jetzt ja ins Unendliche ausweiten. Das kläre ich ja auch durch erzieherische Intervention, die wiederum Auswirkungen auf meine Beziehung zu meinem Hund hat. Deswegen brenne ich für beides gleich dolle.
Ja.
Aber ich würde sagen, mit so einem Ticken mehr, auch wenn es sich bedingt, eher zu dem komplexen Feld der Beziehungen. Und damit meine ich aber auch, wenn jemand ins Training kommt, zu gucken, was sind da die Dynamiken? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, weil die könnten ja unterschiedlicher nicht sein. Manches ähnelt sich sehr und manche Themen sind auch nahezu identisch, aber man hat immer andere Persönlichkeiten vor sich. Und da spaltet sich, glaube ich, dann auch dieser Erziehungskontext so ein bisschen ab, weil, und das ist wieder diese Faszination vom beratenden Kontext, weil man immer individuelle Lösungen suchen muss für jedes Team. Und man da innerhalb des Erziehungskontexts auch mal andere Wege gehen muss, auch wenn sich die Thematik sehr ähnelt. Ne, das ist schon, ach Sonja, ich könnte ja noch wirklich, ich könnte komplett eskalieren.
Ein großes Thema auf jeden Fall. Aber ein Satz, den ich so mitgenommen habe von euren Seminaren, der das, glaube ich, ganz gut so nochmal auf den Punkt bringt, war, dass Formalismus ein Türöffner sein kann für die Beziehung. Und dass das, ne, wie du auch schon meintest, dass das natürlich total eng zusammenhängt. Kannst du das nochmal erklären, und hast du vielleicht auch ein Beispiel dafür?
Da muss ich jetzt auch wieder aufpassen, du kennst mich. Also ich glaube, wir müssen erstmal das Wort Formalismus definieren, das kennen vielleicht auch gar nicht alle. Und zwar, jetzt mal ganz platt formuliert, ist ist, wenn man sich im formalistischen Bereich bewegt, da spricht man ja vom Beibringen von Kommandos. Mhm. Also so ein kleiner Welpi wird ja nicht geboren mit dem Wissen, was ein Sitz heißt. Mhm. Das heißt, wir geben in diesem Formalismus eine klare Form vor und formen die im besten Fall über positive Verstärkung. Ich sage das, weil wir uns da ja im Bereich der operanten Konditionierung befinden, unter anderem, und das ja auch über Strafe beigebracht werden kann. Aber im besten Fall machen wir das über die positive Verstärkung. Und das sind dann so Sachen wie die Klassiker Sitz, Platz, geh auf deine Decke. Ein Hund weiß nicht von Anfang an, was das heißt. Und wir bringen ihm das im besten Fall über positive Verstärkung einmal vorher im Sinne eines fairen und zweckhaften und ganzheitlichen Übungsaufbaus bei. Jetzt habe ich da vorhin schon gesagt, was ich daran alles so toll finde und dass ich finde, dass das oft in dieser Bubble, in der wir uns bewegen, in Anführungszeichen manchmal so belächelt wird. Und ich kann das verstehen, weil einem teilweise in bestimmten Kontexten suggeriert wird, dass Formalismus Erziehung ist. Und das ist Quatsch. Also es ist ein Teil von dem ganzen Erziehungsthema, aber es hat eigentlich nichts mit Erziehung zu tun, weil wenn ich es über positive Verstärkung aufbaue, dann lernt der Hund im besten Fall, was er tun soll, nämlich Sitz heißt setz dich hin, Platz heißt leg dich hin, geh auf deine Decke heißt geh auf deine Decke, aber eben nicht, was er nicht tun soll. Mhm. So. Das heißt, klassisches Beispiel, wenn ich nicht will, dass mein Hund Menschen anspringt, dann kann ich dem ein bombenfestes Sitz beibringen, wenn ihm diese Belohnung etwas wert ist, dafür Sitz zu machen, anstatt den Menschen anzuspringen. Mhm. Ich werde ihm aber damit nicht sagen, ich will nicht, dass du Menschen anspringst. Ne? Genau andersrum. Wenn ich nur, in Anführungszeichen, jetzt mal ganz krass formuliert, oder ausschließlich über Strafe arbeiten würde, dann wüsste der Hund überhaupt nicht, was er gut machen kann, ne? Um das jetzt mal so einzuordnen. Und das hat ganz doll was mit Fairness zu tun für mich. Mhm. Ich finde, um auf die Beziehungsebene zurückzukommen, also erstmal würde ich das gar nicht trennen voneinander. Ich finde, wenn man clever formal trainiert, hat es immer was mit Beziehung zu tun und wie man zueinander steht und wie man dieses Werkzeug dementsprechend sinnvoll einsetzt. Und wenn ich zum Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel, einen Hund habe, der sich in Hundebegegnungen unglaublich hochfährt und ganz, ganz dolle nervös und aufgeregt ist, das pusht ihn einfach so hoch, dieser Konflikt, dass der gar nicht offen ist und gar nicht ansprechbar, egal ob für Belohnung, Verstärkung oder Strafe. Ich habe aber mit diesem Hund vorher mega geil formal das Fuß trainiert oder das nimm etwas ins Maul und keine Ahnung, stolzier mit deinem Laufschritt und einen Blick zu mir an diesem Hund vorbei. Worauf ich hinaus will, ist, dass der Hund dadurch auch das Feedback bekommt, so boah, mein Mensch bleibt ruhig, der gibt eine Stimmung vor, an der ich mich orientieren kann und gibt mir eine Möglichkeit, etwas richtig zu machen und mich gut zu fühlen. Ne, und das kann wieder Wechselwirkung auf die Beziehung nehmen. Andersrum ist es so, und das ist auch nicht bei allen Hunden so, ich nehme jetzt nur Hunde als Beispiel, wo das klappt. Wenn ich zum Beispiel einen Hund habe, der ein bisschen umweltunsicher ist oder unsicher wird bei Geräuschen, wie zum Beispiel Knallen oder so, dann gibt es Hunde, die ich da formal auffangen kann und sagen kann, ey, komm mal her, noch mal ein Männchen, super gemacht. Jetzt spring mal da hoch, boah, toll gemacht, gib mir mal die Pfote, super. Also dieses Ausklinken durch Eröffnung eines Kontextes, in dem der, also wo eine Stimmungsänderung stattfindet und wo ich den Hund auffangen kann und ihm etwas zu tun geben kann, was er gut kann und wo er sich wieder gut fühlen kann und wo er sich regulieren kann, das kann ein unglaublich wertvolles Mittel sein und ein ganz tolles Werkzeug für die Beziehung.
Ja, genau. Jetzt gibt's da auch Leute, die dann ne, so Sachen sagen würden, so, ach, der Hund soll das aber nicht für die Kekse machen oder Hunde, Menschen sind keine Futterautomaten oder Hunde sind keine Maschinen und so. Ne? Da gibt's ja sehr viele, die das auch sehr kritisch sehen. Was würdest du Leuten mit auf den Weg geben wollen, die Zweifel haben, wenn sie formalistisch arbeiten?
Oh, das ist auch eine ganz schöne Frage. Also ich sehe das genauso. Ich finde auch nicht, dass Menschen Futterautomat sein sollten. Das liegt dann aber eher in der Anwendung und dem Timing und dem Einsatz von Futter. Ah, das ist auch nochmal, da könnte ich nochmal komplett eskalieren. Ja. Lassen wir. ich würde mir wünschen, dass Kritiker und Kritikerinnen, also kritisierende Personen, dieses Thema vielleicht nochmal wohlwollend reflektieren. Denn es kann ein sehr wertvolles, ergänzendes Puzzlestück sein für den Beziehungskontext. Ja. Und was niemals ausgeschlossen ist, und das finde ich auch so spannend, ist, dass man dann automatisch denkt, dass die Beziehungsebene da komplett außen vor gelassen wird. Und das ist es gar nicht. Also bei mir ist es immer eins, es ist niemals egal, wer belohnt und wer straft. So, ja. Also ich möchte auch von jemandem, also das Lob von jemandem, den ich schätze und dem ich vertraue, ist für mich viel mehr wert als von einem Menschen, den ich gar nicht kenne.
Mhm.
Das sind zwei Ebenen, die da total ineinander greifen und die sich nicht ausschließen.
Ja. Ach, Charlie, es ist super spannend. Es gibt noch so viel zu besprechen und zu verstehen und zu lernen. Es ist so ein großes Thema. Ich Ganz wollte toll. Dich abschließend noch fragen, hast du Filmtipps für uns, in denen Hunde Besonderes leisten oder die du einfach nur besonders sehenswert findest? Du hast da bestimmt noch ein paar geheime Tipps für uns.
Aber vor allen Dingen wegen bestimmten Szenen. Ich muss zugeben, dass ich mich an die Filme an sich zum Teil gar nicht mehr richtig erinnern kann.
Ja.
Und ich möchte auch noch mal betonen, dass ich nicht weiß, wie diese Hunde trainiert wurden. Es ist jetzt wirklich nur orientiert an Szenen, die ich sehr beeindruckend finde.
Ja.
Und zwar gibt es einmal, da kenne ich die Background-Geschichte dazu. Deswegen finde ich es einfach Wahnsinn.
Mhm.
Und zwar gibt es doch diesen Film Hachiko.
Ja.
Jetzt musst du mir einmal ein Akita.
Ja.
Es ist mir kurz entflogen. Also, die Hauptrolle spielt ja, also das beruht ja auf einer wahren Begebenheit, dass dieser Akita Hachiko irgendwie nach dem Tod seines Besitzers da immer noch irgendwie 10 Jahre immer an diesen Bahnhof gegangen ist. Meiner Meinung nach arme Sau, armer Hund, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Und ich weiß, dass der Trainer, ich kenne den nur aus Erzählungen und weil ich ein Buch gelesen habe, es gibt ein Buch, wo verschiedene Hollywood Animal Wrangler von ihren spannendsten Projekten erzählen. Ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Ich muss mal raussuchen. Mhm. Und da habe ich das gelesen, dass er erzählt, wie er diese Hunde auf diesen Film vorbereitet hat, weil Akitas jetzt ja nicht unbedingt dafür bekannt sind, die kooperativsten Hunde zu sein. Und er hat erzählt, dass seine Super-Challenge war, dass er keinen alten Hund den Stress in so einem Set aussetzen wollte.
Ja.
Und dass er einem 2-jährigen Akita-Rüden beigebracht hat, seine Pfoten einzeln mit dem Kopf tief, die Pfoten einzeln auf eurogroße Stücke Targets, eurogroße Targets zu setzen, damit es aussieht, als wäre dieser 2-jährige Rüde alt. Und das finde ich so beeindruckend. Und ich fand es auch toll, welche Begründung er dazu hatte, nämlich, dass er es nicht vertreten kann, da so einen alten Hund ans Set zu schleppen und dem da jetzt noch irgendwelche Targets beizubringen. Hat er das, ich glaube, die haben mit mehreren Akitas gedreht, hat er es geschafft, so einem Jungen, so einem jungen Rüden beizubringen, alt auszusehen.
Mhm.
Und das finde ich, auch wenn es kein Akita gewesen wäre, finde ich das eine wahnsinnige Trainingsleistung. Aber weil es ein Akita ist, ist es noch so, ist es umso beeindruckender.
Ja. Ja.
Deswegen einmal das. Dann die alte Verfilmung von 101 Dalmatiner. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es vor Ort abgelaufen ist. Ich denke mal gut, ich möchte jetzt niemandem irgendwas unterstellen. Die Trickarbeit, die Hunde da leisten, unglaublich. Es gibt eine Szene, wo ein Dalmatiner eine Kassette in einen Videorekorder steckt und zwar von weit weg. Also der läuft mit dieser Kassette zum Videorekorder und drückt die da rein. What the fuck? Also Wahnsinn.
Ja, ja.
Und da gibt's noch einige Szenen, wo ich so denke, ja, also wirklich Chapeau. Eine wahnsinnige trainerische Leistung.
Mhm.
Dann, ich habe Benji nicht geguckt. Ich glaube, es war eine Serie, ich weiß es gar nicht. Ich habe mal einen Ausschnitt gesehen, wo dieser Hund, und ich weiß, es war nur ein Hund, der hatte kein Double. Es gibt eine Szene, wo der ein Leopardenbaby apportiert, und zwar im Nacken. Ja, und ich denke so, was?
Ja.
Hä?
Ja.
Wie? So, also es ist irre. Und auch heute, ja, also nur weil ich das lange mache und mich da wirklich gut auskenne in dem Bereich. Es gibt heute noch Szenen und Tricks, wo ich so denke, wie?
Ja.
Genau, deswegen ist da der Austausch mit Kollegen und Kolleginnen immer so wichtig, weil man hat nie ausgelernt.
Ja, das glaube ich. Ah, da guckt man nochmal ganz neu auf solche Filme oder Szenen, wo Hunde oder Tiere mitmachen und kann dann nochmal ganz, ganz neu und bewundert drauf blicken. Das ist super spannend auf jeden Fall. Liebe Charlie, ich danke dir sehr, dass du da warst. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Wir haben ganz viel gelernt und ich hoffe, wir machen noch ganz viele andere Podcast-Folgen über die ganzen Themen, die wir jetzt abgekürzt haben. Ich glaube, da hätten wir noch ein paar, wo wir noch weiter eskalieren könnten.
Oh, das klingt ganz toll, Sonne. Ich hätte richtig Lust drauf. Das war sehr wunderschön. Gut. Ich muss ja zugeben, ich war vorher richtig aufgeregt. und fand es ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Und ja, wie gesagt, also wir haben jetzt hier ein paar Themen angerissen, da könnte man auch Wochen drüber quatschen.
Ja.
Vielleicht holen wir es ja noch nach. Es hat mir auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ach, es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank, liebe Charlie. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.